Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform am Nachmittag. Und jetzt wird mir ganz schlecht, wenn ich auf die Uhr gucke, nämlich unsere Funkuhr dreht sich gerade wie wild. Ich hoffe, dass die Stunde nicht ganz so schnell umgeht, wie sie gerade auf der Uhr da mir gegenüber umgeht. Wir haben heute zu Gast den Herrn Martin Mentele und das Thema ist heute das Sommerprogramm des Ulmer Museums. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Mentele, ich grüße Sie.
Hallo, Herr Walter.
Sie sind ja schon fast so was wie ein Stammgast hier.
Ja, das stimmt.
Nichtsdestotrotz möchte ich Sie ganz, ganz kurz am Anfang vorstellen, Herr Mentele. Was ist denn Ihre Aufgabe im Museum?
Ja, ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit und die Museumspädagogik zuständig am Museum und im Moment auch noch kommissarisch für die Ausstellung im Bereich moderne Kunst.
Kommissarisch für den Ausstellungsbereich moderne Kunst, kommissarisch, Herr Mentele. Wie lange noch kommissarisch?
Ja, hoffentlich noch bis zum Ende des Jahres. Also zum 1. Januar 2011 soll die Direktorenstelle neu besetzt sein.
Ist das jetzt eine amtliche Aussage oder ist das nur eine Mutmaßung?
Das ist eine fast amtliche Aussage, würde ich sagen.
Okay, ja, dann wollen wir mal hoffen, dass das diesmal ein bisschen besser läuft als das letzte Mal. Sind Sie froh, wenn Sie es wieder abgeben dürfen, wenn Sie sich wieder Ihrer eigentlichen Aufgabe zuwenden können?
Ja, ich glaube schon.
Ja. Kehrt da wieder ein bisschen Ruhe ein. Ruhe gibt es allerdings im Moment im Museum überhaupt nicht, denn tatsächlich sind es eigentlich 5 Ausstellungen, beziehungsweise jetzt sind es noch 4. Die 5., von der ich gesprochen habe, ist nämlich am 6. Juni, sprich heute eigentlich zu Ende. Das war Universal Design, unsere Zukunft gestalten. Die lief von 8. Mai bis 6. Juni. Universal Design, was hat man dann darunter verstanden? Was gab es dann da zu sehen?
Ja, es gab unter anderem einen Einkaufswagen zu sehen oder auch einen wunderbaren Kühlschrank. Und die Idee ist, dass das Design so ist, dass es eben von vielen Generationen oder von allen Generationen benutzt werden kann. Also im Falle des Einkaufswagens ist es dann so, dass das ein Einkaufswagen mit einem hohen Boden ist, dass man sich nicht bücken muss, wenn einem das Bücken nicht mehr so leicht fällt. Und da muss man ja gar nicht unbedingt erst 70 oder 80 Jahre alt geworden sein. Und im Falle des Kühlschranks geht es auch um das nicht mehr bücken können, denn das ist ein Kühlschrank, der Schubladen hat statt Fächer. Also da kann man ganz leicht die Sachen herausziehen und gucken, was sich in der hintersten Ecke versteckt, ob da nicht die Senftube gelandet ist, die man gesucht hat oder etwas anderes. Und entsprechend gab es andere Gegenstände. Sehr schön war, dass man bei dieser Ausstellung auch Dinge benutzen und ausprobieren konnte. Wir hatten einen ganzen Tisch mit verschiedenen Öffnern, denn das Greifen fällt ja oft auch schwer ab einer gewissen Altersstufe. Und wenn ich jetzt schon so eine Flasche aufmachen muss, wie hier meine Sprudelflasche, habe ich manchmal Schwierigkeiten. Und dann gibt es verschiedene Hilfen und die konnte man da ausprobieren.
Ja, ziemlich schwierig wird es ja auch mit den Senftüten und so, ne? Aber
ja, aber das ist auch ein Thema. Es gab auch Verpackungsdesign für Tabletten, also wie man die eben aufbekommt, wenn die Finger nicht mehr so wollen und das Gespür in den Finger nicht mehr so fein ist. Also das ist eigentlich ein Thema, was alle angeht und was so im Bereich des Design eben auch immer anerkannter wird, dass das ein wichtiges Thema ist. Und es gibt viele Hersteller, die sich dem auch sehr angenommen haben, weil sie gemerkt haben, da ist natürlich auch ein Markt.
Wie kam die Ausstellung denn an?
Die Ausstellung kam gut an, eben weil man was machen durfte. Es war ja in dieser Zeit der Museumssonntag, also der internationale Tag des Museums am 16. Mai. Da war dauernd was los in dieser Ausstellung. Ich war selbst im Haus, habe das gesehen. Da war dann auch lustig zu sehen, wie die Kinder ihren Eltern erklären, wie man mit einem Nintendo-Gerät oder einer Wii-Anlage umgeht. Und jetzt war ja letzten Donnerstag dieser furchtbare Regen. Und da war es auch nochmal sehr belebt im Museum überhaupt, aber auch in dieser Ausstellung.
Gut, die Brücke ist natürlich naheliegend. Wenn wir von Design reden, reden wir natürlich auch von der HFG. Und da kriegen wir die Brücke zu einer Ausstellung, die seit 13. Mai läuft. Über die reden wir später. War die Brücke Universal Design HFG tatsächlich so gegeben oder hat sich das eher zufällig ergeben, dass die jetzt nach Ulm kam?
Nein, das ist tatsächlich auch schon ein Thema, was in HFG-Zeiten eine Rolle gespielt hat. Natürlich noch nicht unter dieser Rubrik Universal Design. Das ist ist zwar auch noch nicht mehr ganz neu, aber es ist jetzt erst später als die HFG formuliert worden. Aber die haben auch schon darüber nachgedacht, wie Dinge gestaltet sein müssen, dass sie eben von Älteren auch gebraucht werden können. Und es gab außerdem noch eine Brücke. In dieser Zeit hat das Forum für Entwerfen hier seine Jahrestagung gemacht. Die waren Mitveranstalter dieser Ausstellung Universal Design, weil einige auch in dem Gremium oder in dieser Organisation mitarbeiten, die diese Ausstellung produziert hat, nämlich das Internationale Designzentrum in Berlin, ITZ, von der wir die Ausstellung bekommen haben.
Die zieht jetzt wahrscheinlich noch weiter, oder?
Die zieht weiter, wobei ich jetzt überfragt bin, wohin genau. Ich glaube, sie geht jetzt zurück nach Berlin zum Abschluss, denn die war auf 6 Stationen eigentlich angelegt. Inzwischen ist es hier die 12. gewesen. Die waren also selber überrascht von ihrem Erfolg. Und jetzt wird in Berlin nochmal zum Abschluss der Tournee eine Station stattfinden.
Darwin avait raison, je ne suis plus un loup. Je ne suis plus qu'un chien fou qui garde la maison. C'est mon évolution, je me suis trouvé un nom. Féloche est un poisson, Darwin avait raison.
Elektro-Kaju nennt man das. War ziemlich cool. Ganz niegelnagelneu. Sehr neu sind auch die Ausstellungen, die derzeit gerade im Ulmer Museum stattfinden. Und das ist das Thema unserer heutigen Plattform. Mir gegenüber sitzt der Dr. Martin Mentele. Wir haben uns jetzt zuletzt gerade über die bereits abgelaufene Veranstaltung Universal Design unterhalten. Die lassen wir jetzt beiseite. Jetzt zeichnen wir in Sand, beziehungsweise wir sehen uns Entwürfe von Alvar Aalto an. Das ist ein Beitrag des Kulturfrühling Ulm. Herr Mentele, die Ausstellung läuft seit 10. April. Was gibt es denn da eigentlich zu sehen?
Es gibt zu sehen Entwürfe von Alvar Aalto, also einem, nicht nur einem, sondern eigentlich dem finnischen Architekten schlechthin des 20. Jahrhunderts. Und das Besondere ist, dass es nur Entwürfe sind, die er nicht gebaut hat. Also Ideen, die er eben auf Papier festgehalten hat oder auch mal im Modell. Es gibt also insgesamt 70 Entwürfe auf Papier zu sehen und etwa 30, nein, so viele sind es nicht, Entschuldigung, 10 Modelle, die zu diesen Entwürfen gehören.
Die Modelle, wie darf ich mir die vorstellen? Ich habe die Ausstellung bisher wirklich nicht gesehen. Also bin ganz unbedarft. Sind die riesengroß? Oder?
Ja, die sind, so riesengroß sind die nicht. Also unterschiedliche Maßstäbe. Das hängt ein bisschen davon ab, wie groß das jeweilige Projekt ist. Es gibt ein Modell für eine Villa eines Künstlers, das relativ groß ist, obwohl die Villa selber dann sicher nicht so groß geworden ist. Und dann gibt es ein Modell, was eine ganze Wohnanlage mit für 10.000 Leute darstellt. Also die Maßstäbe springen ziemlich. Aber die Modelle sind eigentlich sehr anschaulich. Gerade eines der frühesten zeigt ein Modell für ein Denkmal für Kolumbus, was er für Santo Domingo geplant hat. Also offenbar sind dort die Überreste von Kolumbus zu finden, wobei die auch irgendwo in Spanien liegen sollen. Aber jedenfalls sollte da eine Art Landmarke entstehen an einer Landspitze. In Zusammenhang mit einem Flughafen, denn da hat er so eine Art Leuchtturm gebaut, der die Form einer Spirale hat oder so einer Spindelschraube, eigentlich um genau zu sein. Und das ist ein sehr eindrückliches Modell. Aber viel eindrücklicher sind eigentlich die Zeichnungen. Es sind 30 Originalzeichnungen darunter, wo man wirklich die Handschrift, wie man sagen kann, von diesem Architekten sehen kann.
War das jetzt denn letztendlich eine Ausstellung, die in erster Linie Menschen anspricht, die tatsächlich auch mit Architekten bzw. mit Architektur was anfangen können? Oder wie hat denn noch in Anführungszeichen der normale Besucher darauf reagiert?
Also ich habe einmal eine Führung gemacht und das ist schon so, aber das war mir klar, das ist eine Ausstellung, die vor allem die Fachleute anspricht. Das ist bei Architektur Ausstellungen kaum zu vermeiden, vor allem wenn der Schwerpunkt so auf dem Plan und der Zeichnung liegt, denn da haben selbst Kunsthistoriker im höheren Semester oft Probleme, einen Plan zu lesen, wie ich noch aus dem Studium weiß. Es ist also sehr viel mühsamer, sich da reinzuschauen, als jetzt in ein Bild. Und deswegen waren aber doch immerhin die Architekten da und denen hat es gefallen. Also insofern war das eine sehr schöne, oder ist es noch eine schöne Ausstellung, die läuft ja noch eine Weile.
Die läuft ja noch eine Weile, und zwar bis 20. Juni, ne?
Genau.
Sie haben gerade angesprochen, hatten Sie viele Führungen mit Architekten oder?
Also es ging ganz gut, also viel wäre jetzt übertrieben, aber man hat einfach gemerkt, wir haben so eine Aussendung gemacht an die Architekturbüros hier in Ulm und da gab es einen gewissen Rücklauf.
Okay. Ich weiß ja, dass einer von unseren Korrespondenten, nämlich der Bernd, auch da war, genau, und in der Happy Morning Show drüber berichtet hat. Ja. Und das war eigentlich sehr positiv. Aber er ist eben, gehört auch zum Fachpublikum, ne? Wenn man das mal einfach so nimmt. Ja. Der Brückenschlag dazu ist natürlich der Kulturfrühling Ulm, mhm, Finnland. War das ursprünglich schon so geplant, dass das zum Kulturfrühling gehört, oder war das ein Zufall?
Nein, das war eigentlich, war der Kulturfrühling zuerst da, und dann haben wir geguckt, was können wir machen. Wir haben verschiedene Optionen geprüft, und das ist das, was in unser Budget auch gepasst hat. Frau Dr. Reinhardt hatte noch überlegt, das ein Video einer bestimmten finnischen Künstlerin, Achtila heißt die, zu zeigen, und das hat sich dann als sehr kompliziert erwiesen, weil die Künstlerin selber gerade keine Zeit gehabt hätte, das hier einzurichten, weil sie zwei Retrospektiven einrichten musste an anderer Stelle. Also dann haben wir da relativ rasch gesagt, okay, das müssen wir verschieben. Und ich fand das eigentlich sehr passend, war Aalto, weil wir eben jetzt auch so einen kleinen Designschwerpunkt in diesem Frühjahr damit entwickeln konnten. Und es gab im Übrigen schon mal eine Ausstellung, aber lange her, in den 50er Jahren, nämlich über Kunst und Handwerk in der Industrie in Finnland, also wo quasi auch beispielhafte Produkte vorgestellt worden sind. Und damals waren zwei Lampen von Alvar Aalto dann dabei.
Ja, so schließen sich die Kreise, ne? Bleiben wir mal ganz kurz beim Kulturfrühling. Waren Sie da schon von Anfang an mit involviert? Nee, fiel das schon in die Zeit? Nein, noch nicht?
Nee, noch nicht. Das war ja die Entscheidung, ich weiß nicht genau, die war irgendwann letztes Jahr für das Thema, oder?
Letztes Jahr im Sommer.
Im Sommer, ja. Nee,
da war ich
noch nicht dafür verantwortlich.
Fühlt sich das Museum mit dieser Ausstellung wohl im Kulturfrühling Finnland?
Ja, würde ich sagen. Das? Also das passt. Ich denke, wir haben uns da also etwas gefunden, was dem Niveau des Museums entspricht und was dann auch diesem Kulturfrühling einfach eine weitere Facette ergibt. Also für uns hat es funktioniert.
Das heißt, Sie werden aller Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr auch wieder dabei sein.
Ja, für nächstes Jahr habe ich auch schon das Thema.
Also ja, das Thema ist ja auch schon bekannt.
Ja, ne? Höhenflüge.
Was wird es geben? Oder können Sie es noch nicht verraten?
Das verrate ich noch nicht.
Nein, okay,
gut. Da müsste die Spannung ein bisschen halten.
Ja, wir haben ja auch schon ein paar Programmpunkte in petto, aber wir verraten sie auch noch nicht.
Dann mache ich hier nicht den Anschein.
Kulturfrühling Ulm. Werden wir nächstes Jahr also wieder haben, 2011 und 2013 ist ja dann der nächste. Und richtig, auch da schwebt ja schon ein Thema im Raum.
Ach so, das weiß ich jetzt noch nicht.
Da wird es wieder einen Länderschwerpunkt geben, so wie es aussieht. Mhm. Und der wird dann mit A anfangen. Nein, Entschuldigung, mit B. Wer A sagt, muss auch B sagen, habe ich in dem Fall gesagt. Aha. Es gibt da ein Land, das in diesem Jahr einen großen Schwerpunkt haben wird, das unterhalb von Nordamerika liegt. Okay. Na gut. In Sand gezeichnet, Entwürfe von Alvar Aalto, ist noch zu sehen bis am 20. Juni im Rahmen des Kulturfrühlings Ulm. Passend, der Titel AMFM von der Band, das sind die drei Ausrufezeichen, nicht die drei Fragezeichen. Mann, Fabiano, sind wir heute hip. Kommt am 20. August erst raus. Wir sind heute richtig vorne mit dabei, würde ich mal sagen. Ne? Und wir sind natürlich auch vorne mit dabei, wenn es um die Kunst geht. Die steht nämlich heute im Mittelpunkt, und zwar das Ulmer Museum. Zu Gast bei uns in der Plattform Dr. Martin Mendele. Zuletzt hatten wir gesprochen über Alvar Aalto. Das ist die Ausstellung in Sand gezeichnet im Rahmen des Kulturfrühling Ulm. Mit dem Schwerpunkt Finnland. Nächster Punkt. Im Dialog Erich Hauser zum 80. Damit sind wir bei den Geburtstagen. Da werden wir nachher gleich nochmal einen Geburtstag haben. Und zwar den von Ortel Eich. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei Erich Hauser. Herr Mendele, wer ist Erich Hauser? Für die Unwissenden.
Für die Unwissenden kann man sagen, Erich Hauser ist in Ulm sehr stark im Stadtbild präsent, wenn man denn weiß, was von ihm stammt. Also es gibt beispielsweise eine Skulptur von ihm an der Martin-Schaffner-Schule in der Friedrichsau, bei der Universität und sogar in Neu-Ulm. In Neu-Ulm. Und es ist einer der bedeutendsten Bildhauer der Bundesrepublik, muss man sagen. Also Erich Hauser hat in den 70er, 80er Jahren seine größten Erfolge gehabt und zählt eben zu den bedeutendsten Bildhauern dieser Epoche. wenn in Bonn man nicht immer den Henry Moore gezeigt hätte mit den Politikern, der da vor dem Kanzleramt steht, hätte man auch zeigen können drei Bodenreliefs von Erich Hauser. Also er ist wirklich auch an exponierten Stellen im ganzen Bundesgebiet präsent und in vielen Städten in Südwestdeutschland ohnehin, also in Rottweil, wo er herkommt, in Pforzheim, in Singen, in Stuttgart natürlich gibt es auch Werke von ihm. Also man kommt an ihm eigentlich gar nicht vorbei.
Also er ist im Prinzip grundlegend ein Künstler, typisch für Kunst im öffentlichen Raum. Habe ich das
genau
so richtig verstanden?
So ist es, ja. Mhm.
Sie sagten jetzt gerade, Bonn hat es dann auch noch nach Berlin geschafft. 2004 ist er gestorben, sehe ich.
2004 ist er gestorben, aber er war bereits 1970 Mitglied der Akademie der Künste in Berlin. Also hatte da gewissermaßen einen Koffer in Berlin. Und es gab auch eine große Ausstellung von ihm in der Akademie der Künste in der späteren Zeit. Und ich nehme auch an, dass er irgendwo da mit Kunst im öffentlichen Raum zu finden ist.
Aber nicht am Bundestag.
Nicht am Bundestag,
nee. Weil also Sie jetzt gerade Bonn angesprochen genau, hatten und ja, das war ja dann quasi Regierungssitz und so, aber ja. das meinte ich eigentlich, ob er es nach dahin geschafft hat. Und was sieht man von Erich Hauser in Ulm?
Ja, Museum? Man sieht in dieser Ausstellung zunächst eben Skulpturen von Erich Hauser, wobei, das muss man ja sagen, das ist eine Ausstellung, die auf zwei Häuser verteilt ist, nämlich einerseits der Kunsthalle Weishaupt und andererseits dem Ulmer Museum. Und bei uns im Ulmer Museum sind vor allem Zeichnungen und Modelle von ihm zu sehen und bei der Kunsthalle Weishaupt die großen monumentalen Arbeiten, unter anderem die Arbeit, die er für die Biennale in Sao Paulo 1969 gemacht hat, was ganz wichtiges Ereignis für ihn war, weil er da einen großen Preis erhalten hat, der dann für seine Karriere einfach sehr wichtig wurde und auch eine Bestätigung seiner Arbeit war. Und das Besondere ist eben, deswegen auch dieser Titel im Dialog, dass eben nicht nur Werke von Erich Hauser zu sehen sind, sondern auch Werke von Künstlern, die man ästhetisch oder auch biografisch in Beziehung zu seinem Werk setzen kann.
Die da wären?
Also beispielsweise gab es schon 1961 eine Ausstellung mit Karl-Georg Pfahler. Das ist ein Maler, ganz wichtiger Maler der 60er Jahre. Hier bei Kurt Fried im Übrigen im Studio F. Und da wurden eben Karl-Georg Pfahler und Hauser zusammen gezeigt. Und so diese Kombination beispielsweise finden Sie in der Ausstellung. Das ist also dann so eine biografische, aber auch eine ästhetische Verwandtschaft. Und dann gibt es auch eine Kombination mit Werken, mit zwei Gemälden von Mark Rothko, also einem Farbfeldmaler, den man jetzt nicht im ersten Moment mit Hauser in Verbindung bringen würde. Aber wenn Sie die Wirkung der Oberflächen vergleichen, bei Hauser und wie Rothko mit diesen Farbwolken arbeitet, dann finden sich da schon Übereinstimmungen. Und das fand ich eigentlich eine sehr, sehr, sehr schöne Idee. Die Idee stammt von Jürgen Knubben, einem Bildhauer und Kurator aus Rottweil, wo Hauser lange gelebt hat. Er kommt aus der Gegend und der hat das hier für Ulm umgesetzt, dieses Konzept.
Jetzt meine Frage, das Ulmer Museum ist ja doch relativ vielschichtig und groß. Wo ist denn die Erich Hauser Ausstellung zu sehen? In welchem Areal?
Da haben Sie was Wichtiges angesprochen. Wir haben jetzt auf jeder Etage eigentlich eine andere Ausstellung.
Hübsch.
Sie ist im zweiten Geschoss des Gebäudes Neue Straße, also im zweiten Geschoss unserer Wechselausstellungsräume, so dass man nur über den Steg zu gehen braucht und dann im zweiten Geschoss der Kunsthalle Weishaupt ist, wo eben die Erich Hauser Ausstellung ist. Also es ist im Prinzip fast auf einer räumlichen Ebene.
Also das Ulmer Museum jetzt auch zusammen mit der Kunsthalle Weishaupt, wo ich hier den Eindruck habe, dass das inzwischen sehr, sehr, sehr gut zusammengewachsen ist, ist inzwischen ja ein richtiges Kunstzentrum. Wie viele verschiedene Areale haben Sie denn an jedem Moment? Also da ist ja die Architektur, die Sonderausstellung.
Ja gut, jetzt hatten wir eben fünf, jetzt nur noch vier Sonderausstellungen, weil wir sprechen ja noch über Eichert, das ist dann im Stockwerk unterhalb von Hauser. Alto war in unserem sogenannten Vortragssaal, das war eine ganz kompakte, ist eine kompakte Ausstellung, so wie auch Universal Design im Lichthof eben stattfand, die ja als Wanderausstellung auch ein relativ kompaktes Format hatte.
Also da muss man echt schon sagen.
Es gab jetzt schon viel zu sehen für die 3,50 Eintritt. Oder
3,50 6. für alles? Ja, gut.
Nein, nicht für alles. 3,50 war, außer Hauser konnte man eigentlich alles für 3,50 angucken. Und wenn man zu Hause will, dann zahlt man 6 Euro. Aber
das klang jetzt wie bei Aldi. Ne?
So. Ja, das war, manchen Gottes Menschen ist auch das zu viel, wie wir manchmal feststellen müssen an der Kasse. Aber
ja gut, das ist ein anderes Thema.
Man kriegt wirklich viel geboten bei uns im Moment.
Ja, und da gibt es ja wie gesagt noch die Archäologie. Und dann ist noch die HFG-Abteilung da. Und das ist, man kann ja eigentlich ja einen kompletten Tag.
Also das Regenwetter, wem es langweilig gewesen sein sollte, der hat einfach verpasst, ins Ulmer Museum zu gehen.
Irgendwie, ne? Irgendwie. Wo sind wir hängen geblieben? Erich Hauser, genau. Ja. Wo, wie, was? Erich Hauser ist 2004 gestorben, wäre dieses Jahr 80 geworden. Und da ist ja im Prinzip jetzt schon wieder der Brückenschlag dann zur nächsten Ausstellung. Da ist es der 88. Geburtstag und das wäre der Geburtstag von Ottl Eicher gewesen. Wer Ottl Eicher ist, das dürften die Designinteressierten wissen. Allen anderen werden wir nachher auf die Sprünge helfen und davor hören wir jetzt nochmal was super, super, super Neues. Boah, wie schön. TGFA, die A-Seite haben wir noch nicht gespielt, Fabiano, ne? Und die würden wir jetzt einfach mal reintun. Die nennt sich One Night und erscheint am 28.05. Ups, und schon ist es vorbei. Ja, das ist immer so, wenn man nebenher am Reden ist und das tut man bei der Plattform ja gerne und genau da sind wir, nämlich Plattform am Nachmittag, heute mit Dr. Martin Mentele aus dem Ulmer Museum. Es ist inzwischen, haben wir auch schon fast eine halbe Stunde um. Zwei Ausstellungen haben wir noch, über die wir noch nicht gesprochen haben. Ottl Eicher zum 88. Schon wieder ein Geburtstag, schon wieder ein Achter, aber noch 8 obendrauf. Die läuft seit 13. Mai noch bis 22. August und nennt sich Unendlich viel. Sieht man da wirklich so unendlich viel oder in welchem Bezug steht der Titel?
Unendlich viel sieht man tatsächlich. Also es sind 66 Beiträge geworden. Und unendlich viel, das ist natürlich auch eine Spielerei mit der Zahl 88. Wenn Sie die 8 querlegen, dann wird daraus das Zeichen unendlich aus der Mathematik. Und eben zweimal die 8 ist dann wirklich unendlich viel. Und zu sehen sind eben Beiträge, die wir gebeten haben. Die stammen von ehemaligen Mitarbeitern, von der Familie, den Söhnen etwa von Ottl Eicher, aber auch seiner Schwester, von Christa Wolf, von Norman Foster, also ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, die alle gebeten waren, eine Art Erinnerung zu formulieren oder eben zu sagen, wie kam die professionelle Zusammenarbeit zustande, woran erinnern sie sich, welche besondere Begebenheit im Zusammenhang mit Ottl Eicher. Und die haben dann auch gleichzeitig noch die Möglichkeit gehabt, sich selber vorzustellen, was sie machen. Und das ist eine sehr abwechslungsreiche Ausstellung geworden, die einerseits sehr viel zu sehen liefert, aber doch auch relativ viel Text. Also man kann da auch eine große Zeit verbringen.
Das heißt, man sieht in erster Linie oder sieht ausschließlich Werke, die nicht von Ottl Eicher sind, sondern...
Ausschließlich Werke, die nicht von Ottl Eicher sind.
Also genau.
Das ist wirklich eine Art Geburtstagsgeschenk oder eine Hommage geworden.
Weil wir hatten ja eine Ottl Eicher-Ausstellung vor kurzem bei euch im Haus, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, also es war ja Wilhelm von Ockham, ein Bilderbogen zu sehen. Also die Ausstellung, der Titel trug Das Risiko, modern zu denken. Das ist eine Ausstellung, die Ottl Eicher in den 80er Jahren gemacht hatte für die Münchner Rück. Über das Leben und die Philosophie von Wilhelm von Ockham. Das war im Frühjahr, das fing im Februar an, ging bis April. Und jetzt war es eben eine Ausstellung, die ihm gewidmet ist aus Anlass seines Geburtstages. Und deswegen hatten wir auch angefangen, wenn ich das noch ergänzen darf, am 13. Mai. Das war ja Christi Himmelfahrt. Normalerweise machen wir da keine Eröffnung, aber das ist eben der Geburtstag, wirklich der Geburtstag selbst gewesen von Ottl Eicher. Und dann war es klar, da müssen wir eröffnen.
Wieso ausgerechnet der 88.?
Das war eine Idee wohl von Andreas Schwarz. Das ist ein Texter, der auch für Eicher gearbeitet hat, der hat diese Idee meiner Kollegin Dr. Dagmar Rinker mitgeteilt, die ja das HFG-Archiv leitet, und die war so begeistert, dass sie sagte, das machen wir, das ist ein guter Anlass. Den 90. kann ja quasi jeder feiern und deswegen haben wir uns für den 88. entschieden. Und das hat dieses Jahr natürlich auch wunderbar gepasst, weil es ein Feiertag war. Also man konnte auch dann darauf hoffen, dass viele kommen können, und so war es auch. Die Eröffnung war ja sehr, sehr gut besucht mit, glaube ich, 300 Leuten, denn wir hatten ja auch ein Podiumsgespräch veranstaltet mit eben solchen Freunden und Weggefährten.
Das Thema HFG und drumherum Hochschule für Gestaltung scheint immer zu ziehen. Also ich kann mich auch an eine Eröffnung erinnern, das war die Tafeln waren das.
Ja. Die Tafeln von Max Bill?
Oder genau.
Die gute Form.
Die gute Form, jetzt richtig.
Das war auch ein Geburtstag
im Übrigen,
das war der 100. Geburtstag.
Und da war ja auch recht rege viel los, ne?
Ja,
da musste man sich an den Rand gedrängt irgendwo stellen.
Es gibt einfach noch viele Leute, die diese Zeit der HFG doch sehr lebendig in Erinnerung haben, die in irgendeinem Bezug stehen, ganz direkt oder vermittelt über die Familie. Und für mich zeigt sich ja die Popularität von Otto Eicher in Ulm auch dadurch, dass eine Straßenbahnlinie oder ein Straßenbahnzug nach ihm benannt ist. Das spricht ja doch schon sehr viel für sich.
Ja, wir hatten uns ja schon mal am Rande, kann ich mir erinnern, Herr Mentel, vor einiger Zeit mal drüber unterhalten und waren ja beide der Meinung, dass die HFG und Otto Eicher zu diesem Zeitpunkt, inzwischen scheint sich sehr geändert zu haben, in Ulm doch ein bisschen unterrepräsentiert waren. Aber ich glaube, so langsam haben es die Ulmer jetzt auch kapiert.
Ja,
dass sie da eigentlich schon etwas im Ort hatten und Leute im Ort hatten, die doch internationale Designgeschichte geschrieben haben, ja, um das mal auf den Punkt zu bringen.
So ist es.
Gut, also wie gesagt, diese Ausstellung ist jetzt nicht internationale Designgeschichte in dem Sinne, sondern es ist eine Gratulation zum 88.
Ja, aber es ist durchaus international, das muss ich jetzt schon
Ich habe nur die Geschichte gemeint, nicht das Internationale. Wir hatten das schöne Plakat gemacht, das sieht ja wirklich original aus, das könnte ja gerade
ein altes
sein.
Ja, wir hoffen, dass der noch internationaler wird, aber es ist ein lokaler Grafiker, das ist Jochen Speide.
Ah ja,
der
okay.
Der in der Fischergasse ist das, glaube ich, sitzt da mit seinem Büro. Hat in Schwäbisch Gmünd studiert und wir sind auch sehr zufrieden, was er da gemacht hat. Er hat übrigens nicht nur das Plakat gemacht, sondern eben die gesamte Gestaltung dieser Beiträge, die von außen gekommen sind. Weil es gibt ja immer eine biografische Seite, ein biografisches Bild gewissermaßen könnte man das nennen, und das hat er dann layoutet und gestaltet.
Das spricht für ihn. Jetzt werde ich bloß nicht ganz schlau draus. Ich habe hier das Faltblatt vor mir liegen, da steht Plakat Alexandre Wollner.
Ah, das ist jetzt einer der Beiträge,
den
Sie meinen.
Okay,
das haben wir in unserem Quartalsprogramm abgebildet als Beispiel.
Mir.
Und dieser Plakatentwurf stammt von Alexandre Wollner, einem...
Der ist aber auch klasse.
Brasilianer, und der ist auch klasse.
Hm? Der ist ja schon. Wo ist das andere denn? Teufel, aber
das
auch.
Das ist wenn da man gar nicht sagt, drauf. Das war dann noch nicht Unterlagen fertig, hat, ne? Als wir das gemacht haben.
Das muss ich unsere Koordinatorin mal sagen, dass sie noch bessere Unterlagen besorgen soll, ne? Damit mir solche Sachen nicht passieren.
Ich schicke Ihnen ein Plakat von der Ausstellung.
Okay, schade eigentlich, dass ich jetzt das nicht gesehen habe, bin ins Fettnäpfchen getreten. Aber wie gesagt, das Plakat von Alexandre Wollner ist auch sehr, sehr original-stylisch. Ich muss mir das andere dann mal so die Mitte führen. Die Eröffnung war am Donnerstag, den 13. Mai, Christi Himmelfahrt, ja, am Geburtstag. Läuft noch bis 22. August, also weit in den Sommer, in die warme Zeit. Sind wir mal gespannt, ob der Sommer jetzt wirklich kommt, dann werden wahrscheinlich auch die Besucherzahlen bei euch wieder zurückgehen, weil bis
das
jetzt
war es... So. Es ist wetterabhängig, das haben wir jetzt festgestellt. Wie gesagt, letzten Donnerstag war es voll, weil es geregnet hat, und jetzt an diesem Wochenende war es dann entsprechend ruhiger.
Aber das Museum Ulm würde nie auf die Idee kommen, deswegen im Sommer zu pausieren oder so. Oder das ist nicht angebracht, wie das
sagen,
ja manche
ja,
Museen
ich
tatsächlich
Ich halte
machen.
Es nicht für angebracht, weil man die Touristen, die dann in die Stadt kommen sollen und kommen, wirklich vor den Kopf stoßen würde, weil wir stehen in den Reiseführern drin und der Löwenmensch ist nun etwas, was doch so prominent ist, dass es immer zugänglich sein sollte. Also ich hielte das für wenig produktiv.
Ach, was haben Sie mir jetzt für eine schöne Brücke geliefert, der Löwenmensch. Genau, die Archäologie, die gibt es nämlich auch noch und die muss auch das ganze Jahr auf sein. Da gebe ich Ihnen natürlich vollkommen recht, weil der gute Löwe doch sehr populär ist, auf jeden Fall deutlich populärer als seine komischen Nachkommen, die ab und zu noch rumstehen. Das Studio Archäologie, so nennt sich das, hat im Moment die Wahrheit über Hänsel und Gretel zu bieten. Und wie die aussieht, wollen wir uns mal nach dem nächsten Track drüber unterhalten. Das ist jetzt nochmal was aus dem Hause Root Down, auch noch unveröffentlicht. Bob Sinclair and Sahara featuring Shaggy, I Wanna.
Hoffa.
Right.
Shuggy.
Alongside Bob Sinclair, the lovely Sahara.
That's right.
Ladies, let's make love on the dance floor.
Jo, wir sind mittendrin, beziehungsweise schon fast am Schluss der Plattform. Die hat sich heute ganz um das Sommerprogramm im Ulmer Museum gedreht, beziehungsweise dreht sie sich natürlich noch. Und bei mir zu Gast ist Herr Martin Mentele. Herr Mentele, zu guter Letzt sind wir in der Archäologie angekommen. Studio Archäologie, die Wahrheit über Hänsel und Gretel. Was ist die Wahrheit über Hänsel und Gretel?
Die Wahrheit über Hänsel und Gretel, ja, das ist eine wirklich ganz komplexe Frage. Und ich möchte auch den Untertitel nicht unterschlagen, diese Ausstellung, denn das gibt die Richtung vor. Der heißt nämlich Hans Traxler und die Anfänge der Märchenarchäologie. Und es geht um Georg Ossek, der bis heute gilt als der Begründer der sagenhaften Märchenarchäologie. Betonung auf sagenhaft. Denn dieser Aschaffenburger Studienrat und Hobbyarchäologe, er hat von 1919 bis 1983 gelebt, der ging im September 1962 auf die Spurensuche zu einem der bekanntesten Märchen der Gebrüder Grimm, nämlich Hänsel und Gretel. Und er hat dann also festgestellt, Nachforschungen betrieben in Kirchenbüchern, Protokollen und Akten und so weiter, dass das Märchen von Hänsel und Gretel eben eine völlig falsche Geschichte angeblich schildert. Und er kam auf einen unglaublichen Kriminalfall aus dem 17. Jahrhundert. Er hat ausgegraben, er hat Ruinen des sogenannten Hexenhauses gefunden, Berichte und so weiter. Und er kommt also zu dem Schluss, dass also nicht die Hexe böse war, sondern dass Hänsel und Gretel böse waren, dass die nämlich diese Hexe umgebracht haben, um an ihr unglaublich spezielles, besonderes, geheimes Lebkuchenrezept zu kommen. Also eine ganz schreckliche Geschichte. Aber ich hatte ja betont, sagenhafte Märchenarchäologie und eben auch den Namen Hans Traxler erwähnt. Und ja, jetzt muss man vielleicht ein bisschen älter sein als 20, um zu verstehen, um zu wissen, wer Hans Traxler ist, weil der ja lange im Zeitmagazin oder im FAZ-Magazin und auch für Titanic gezeichnet hat. Und dann weiß man schon, aha, Vorsicht, da könnte eine Falle lauern. Und ja, jetzt müssen Sie entscheiden, soll ich das Geheimnis lüften oder sollen die Leute in die Ausstellung kommen?
Nein, ich würde sagen, das Geheimnis lüften wir nicht. Das wäre nämlich gerade schade drum. Weil ich habe mir jetzt das gerade auch parallel durchgelesen und bin dann auch über Pardon und Titanic gestolpert und dachte mir, hä, was? Da stimmt doch was nicht. Ja. Oder vielleicht doch, wer weiß.
Ja.
Fundierte Wissenschaft oder doch nur Titanic?
Ich würde sagen, die Sendezeit ist jetzt fast zu Ende. Da kam ja gar keine Zeit mehr, das aufzuklären.
Nein, das lassen wir jetzt einfach
auch
so stehen.
Das kann man doch wunderbar im Museum tun.
Das ist also die Studio Archäologie Spezialausstellung.
Mhm. Ja.
Darüber hinaus gibt es ja die kontinuierliche Ausstellung,
genau,
in der Archäologie.
Die ständige Archäologie.
Die immer da ist. Und da ist ja dann eben auch unter anderem der Löwenmensch, ne?
So ist es, ja.
Der so
hat keine Sommerpause.
Ja, der hat keine Sommerpause. Der arbeitet immer durch, ne?
Der arbeitet immer durch, ja. Außer montags.
Hat er denn auch einen Tarifvertrag oder so? Oder gab es damals noch nicht?
Gab es damals noch nicht, ja.
Tja, müsste man jetzt auch mal Ötzi fragen, was er dazu meint. Die könnten ja so sich untereinander mal absprechen, wie das so in dem Museum so abläuft. Nein, gut. Okay, Ausblick auf die Zeit nach dem 22. August. Einerseits, wenn Ottel Eiche seinen 88. abgefeiert hat. Die Studio-Archäologie-Ausstellung läuft noch bis 21. November, ist noch lange hin. Aber was wird im Museum nach dem Mitte August passieren?
Ja, da gibt es eine weitere Ausstellung. Aber bevor ich die erwähne, wollte ich noch auf ein weiteres Sommer-Highlight hinweisen.
Aber
nämlich
gerne doch.
Die lange Nacht der Museen in Ulm und Neu-Ulm, die ja am 19. Juni stattfindet, also in knapp 2 Wochen.
Mhm.
Das ist ja auch eine Sache, die immer größer wird, gibt immer mehr Teilnehmer. Also dieses Jahr ist auch eine Galerie mit dabei in der Rabengasse, die zum ersten Mal, also man kann eigentlich immer mehr erleben in dieser Nacht. Und wir haben ein ganz wunderbares gemeinsames Thema, verbindendes Thema für alle Häuser gefunden, nämlich das Thema Bewegung. Und das hat jeder auf unterschiedliche Art beantwortet. Also manche zeigen einen Film. Andere haben andere Ideen gehabt und ja, aber jetzt zu dieser Ausstellung, die im Herbst dann stattfindet, also kurz vor der Kulturnacht wird eröffnet eine Ausstellung Günter Uecker, Handlungen, auch aus Anlass eines Geburtstages, denn Günter Uecker ist im März 80 geworden und dieser Mitbegründer der Gruppe Zero, oder also er gehört zur Gruppe Zero, ist natürlich mit Ulm einerseits durch Fried verbunden, andererseits natürlich auch durch die Sammlung Weishaupt. Aber wir zeigen jetzt außer einem Werk Werke ohne Nägel, das war mir ganz wichtig, sondern wir zeigen also Werke aus den letzten 30 Jahren, wo er mit neuen Materialien arbeitet. Also beispielsweise hat er nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl Menschenfiguren aus Asche geformt. Das wird zu sehen sein. Und es gibt eine große Installation, die sich mit den vier Weltreligionen befasst. Also das ist eine sehr eindrückliche Geschichte. Sie war schon in Osnabrück und in Wismar, also wo Uecker herkommt. Ja. Da war es in der Kirche. Ich habe Bilder davon gesehen. Das war eine ganz ästhetische Geschichte. Und auch bei uns wird es eine Installation dann geben, nämlich im Lichthof des Museums wird eine große Papierarbeit von ihm hängen werden.
Gut, Uecker also im Herbst. Somit sind wir eigentlich durch Sommerprogramm jetzt durch. Mhm. Herr Mentele, vielen Dank, dass Sie heute da waren, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie haben noch ein Stichwort gegeben, die Kulturnacht. Wir waren im vergangenen Jahr ja in der Kunsthalle Weishaupt zugange. Dieses Jahr werden wir nicht mitmachen. Wir nehmen uns eine Pause. Wir haben ja unser 15-Jähriges zu feiern und bieten einiges. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr im Ulmer Museum. Ne?
Und ich danke für die Einladung.
Gut, das war die Plattform am Nachmittag. Wir machen jetzt mal schon Platz für die nächste Reaktion. Mikrofon war Rainer Markus Walter, mir gegen übersaß Dr. Martin Mentele, und die Technik hat für uns der Fabiano gefahren. Wunderschönen Tag wünsche ich noch.